Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 18. Juni 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, ZIK, das ist die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat, hat getagt und hat jetzt gerade PK gemacht. Dominik war es, um was geht's?
Ja, um zwei Themen. Einerseits um die Frage der Armeebotschaft. Es geht jetzt in allen Kommissionen, Finanzkommissionen und sicherheitspolitischen Kommissionen darum, was macht man mit dem Beschluss vom Ständerat, wo der Zahlungsrahmen um 4 Milliarden aufgehoben hat und wo auch gesagt hat, wo man soll sparen. Ihr erinnert euch, die Hälfte bei der Entwicklungshilfe, dann beim VBS selber, dann in den anderen Abteilungen vom Bund, insbesondere auch beim Personal, das ist nicht mündlich gewählt. Ist nicht erwähnt, aber ist an sich klar. Das war das eine Thema. Und das andere ist, man muss das Kriegsmaterialgesetz wieder lockern, weil man es viel zu streng gemacht hat. Man hat gemerkt, man kann ja gar nichts der Ukraine liefern und das will man eben dringend.
Genau, und das ist natürlich alles das Ergebnis von diesen Zauberlehrlingen auf der Linken und auch in der Mitte, die das Gefühl hatten, es gibt nie mehr Krieg und wenn man Waffen verbietet auf der Welt, dann gibt es nur noch Frieden. Es ist eine Kindergartenperspektive, eine Weltanschauung, nur infantil, dass die Mitte das je mitgemacht hat. Der Blödsinn sollte sich eigentlich auch ein bisschen hinterfragen. Aber gut, sie wollen es ja korrigieren, sie können es nicht mehr korrigieren, aber es war sehr knapp, der Entscheid, gell, Dominik?
Ja, genau. Es hat einen Stichentscheid von der Präsidentin, von der Priska Seiler-Graf gefunden für eine Variante, die ich ein bisschen lustig finde. Oder weil das grosse Problem ist ja, wer entscheidet denn, wenn und was man an wer liefert? Weil wir als neutrales Land, wenn wir den Entscheid machen, dann haben wir immer das Problem, egal wie wir den Entscheid fällen, entscheiden ist nicht neutral. Und darum tut man es jetzt sozusagen wie auslagern. Also man tut festhalten, eben, also es braucht einen Beschluss vom UNO-Sicherheitsrat und dann braucht es an sich eine Bestätigung oder wie ein Entscheid, dass das Land, wo die Waffen bekommen will, von ihrem Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 von der UNO-Charta Gebrauch machen. Aber der Entscheid wird dann nicht bei uns gefällt, sondern dort, wo die Waffen sind. Und das wäre zum Beispiel eben Deutschland, würde entscheiden, ob die Ukraine Schweizer Rechte einhält.
Ja, also jenseits von Gut und Böse. Man hätte ja einfach können den Deutschen unter dem Radar signalisieren, macht einfach, wir tun euch nachher öffentlich rügen, aber wir müssen da nicht das ganze Gesetz anpassen. Das ist einfach so etwas von unpragmatisch, was da vorgegangen worden ist. Und eigentlich muss man ja sagen, wir sehen es ja, das ist die ganze Waffenkontrolle, die ist meiner Meinung nach völlig unrealistisch. Sie wird immer unrealistischer. Am Schluss wäre es wahrscheinlich am besten, man würde die ganzen Kontrollbestimmungen einfach aufheben. So wie man halt Schocke kann exportieren, wobei das kann man ja wahrscheinlich auch nicht mehr normal exportieren. Sollte man halt auch Waffen. Ich meine, was passiert, wenn die Ukraine den Krieg verliert? Dann sind die Waffen nachher alle in der Hand der Russen und die Russen werden dann mit diesen Waffen, also mit Schweizer Waffen, das Baltikum angreifen. Es ist doch so naiv, dass man das Gefühl hat, man könne das kontrollieren und man sagt einem besseren Mensch und der Frieden sei näher. Nein, wir haben ja jetzt eigentlich im Ukraine-Krieg gesehen, weniger Waffen liefern der Ukraine führt nicht dazu, dass der Krieg früher aufhört. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Du hast das aufgebracht, der Jürg Gross.
Noch zur Armeebotschaft.
Ja, okay.
Nach der Finanzkommission vom Nationalrat, wo entschieden hat, jawohl, wir wollen mehr Geld der Armee geben und wir wollen, dass das kompensiert wird, sagt jetzt auch ZIK Nationalrat, ja, wir wollen ohne Steuererhöhung und ohne Schuldenbremse umgehen, der Armee mehr Geld geben. Sie sagt einfach in einem Entscheid, man soll das noch genauer abklären, damit man eine breite Koalition standbringe, wie dass man das können kompensieren können. Also man hat sich so wie eine Art ein bisschen gesagt, ja, da die Ständeräte, die haben das viel zu schnell entschieden und so, über das Knie gebrochen und das braucht jetzt mehr Abklärungen und so weiter, wo man das können kompensieren. Der Auftrag hat Viola Amherd gefasst. Ich finde eben eigentlich ganz wichtig wäre jetzt, dass die Viola Amherd übergeht zu der Karin Keller-Sutter im Bernerhof und das mit ihr bespricht. Also irgendwo durch ist wie, das Parlament ist ein bisschen überfordert mit dem, habe ich den Eindruck. Wir finden das auch gut, dass man es kompensiert, oder? Und dass man nicht einfach irgendwie die Schuldenbremse umgeht oder irgendwie Steuererhöhung beschließt. Aber das muss jetzt ein Effort geben, wo eigentlich das Finanzdepartement den Lead übernimmt. Und das ist immer noch nicht der Fall. Das macht mir ein bisschen Sorgen, was am Schluss auch wirklich zustande bringt.
Gut, das ist ja die ganze Sparkommission, oder? Unter Leitung von Serge Gaillard, die das Finanzdepartement eingesetzt hat, die werden ja wahrscheinlich irgendwann einen Bericht machen und deshalb tut das alles so wahnsinnig langsam sich weiterentwickeln. Aus meiner Sicht nicht gut. Karin Keller sollte da viel mehr, hätte da auch eben, es ist immer das Gleiche, nachher tut man eine Arbeitsgruppe einsetzen, die 300 Jahre lang nachdenkt. Dabei, es tut mir leid, es ist Sparen nicht so wahnsinnig schwierig. Es ist nicht so schwierig. Man muss einfach eine Liste anschauen und ein paar Sachen streichen. Also das sollte eigentlich das Finanzdepartement auch können, ohne eine Arbeitsgruppe einsetzen. Ja.
Aber bei der Arbeitsgruppe, oder, geht es um strukturellen Defizit von so 2, 3, vielleicht sogar 4 Milliarden. Und bei den Sachen, die jetzt das Parlament geht, geht es nochmal um 4 Milliarden zusätzlich, die man reinholen will, damit man die Armee kann schneller, also schneller, bis 2030, so wieder aufbauen, wie man es eigentlich braucht. Das ist interessant. Die Kommissionspräsidentin Priska Seiler-Graf hat betont, oder, die Mehrheit von der Kommission sei überzeugt, dass man wirklich in den letzten 30 Jahren eben zu viel gespart hat beim Militär. Ah, was für eine Einsicht kommt da 2024? Finden wir doch alle grossartig.
Ja, es ist wirklich wahnsinnig, was für eine versammelte Intelligenz sich da über das Rüstungsgeschäft und die Armeebotschaft gebeugt hat. Noch schnell, kurz eben, ich meine, es bleibt dabei, oder? Ich finde, die Finanzministerin muss das Heft in die Hand nehmen. Aber ich habe eben ein das Gefühl, Dominik, dass die Arbeitsgruppe auch wieder ein Grund ist, dass man eben nicht so schnell jetzt handelt. Selbstverständlich geht es um zwei verschiedene Sachen, aber am Schluss geht es immer um die gleiche Kasse. Und dann wird man jetzt zuerst einmal hören, was ist da bei dieser Arbeitsgruppe rausgekommen. Und es ist natürlich auch herzig, wie eben der Nationalrat jetzt eigentlich alles macht, zum Verzögern, bis einfach der Krieg ausbricht und wir dann halt alle können miteinander brüllen. Nein, es ist ein bisschen absurd. Entweder ist man der Meinung, es ist dringlich, man hat das Gefühl, die Sicherheitslage hat sich total verändert, dann sollte man schnell handeln und nicht so. Das ist auch völlig unglaubwürdig, dass man da jetzt so eine Verzögerungstaktik anwendet. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ich habe es vorher schon mal gesagt, Jürg Grossen regt sich auf über gewisse Sachen in dieser Biodiversitätsinitiative. Dominik, um was geht es genau?
Ja, über die stimmen wir ja im September ab. Die will 30% von der Fläche von der Schweiz oder eben von der Fläche, die bebaut wird in der Schweiz, das ist nicht so ganz klar im Text, sollen für Biodiversität sozusagen brach liegen. Ich tue es jetzt ein bisschen verkürzt darstellen. Aber lustigerweise hat es eben auch noch einen weiteren Paragraph drin. Es sollen auch geschützt werden Ortsbilder, geschichtliche Stätten, Kulturdenkmäler und das baukulturelle Erbe. Das hat gemäß Jürg Grossen alles mit der Biodiversität nichts zu tun. Und verhindert, und das ist eben das Lustige, verhindert energetische Sanierungen, verhindert Solaranlagen, verhindert auch Windturbinen. Und das ist schon noch verrückt. Er kritisiert, ja, die Grünen, die haben am Sonntag, am vorletzten Sonntag noch gejubelt über das Jahr zum Stromgesetz. Und nachher sind sie für eine Initiative, wo das Ziel von dem Stromgesetz genau entgegengesetzt ist.
Genau, und das Zweite ist auch eben, es ist also schon sehr kreativ, dass man das Gefühl hat, Biodiversität hat mit alten Häusern zu tun. Obwohl ich grundsätzlich finde, ja, die alten Häuser soll man schützen. Das ist an sich nicht, wenn man jetzt schaut, was unsere modernen Architekten alles so bauen, dann muss ich sagen, lieber nichts als abreißen, weil es wird eigentlich immer hässlicher. Also ich habe noch nie, muss jetzt ehrlich sagen, langsam, es ist einfach wahnsinnig bei dieser ganzen Verdichtung und bei dieser totalen Überbauung von unserer Landschaft. Wenn es wenigstens schöne Häuser könnten, aber die Architekten, die an der ETH ausgebildet werden, die lernen dort auch langsam mehr über Palästina, glaube ich, als über gute Architektur, wo man gerne drin lebt, aber das ist ein anderes Thema. Gut, aber wir werden mal schauen. Also ich glaube, die Biodiversitätsinitiative, ich weiß nicht, wie du es beurteilst, Dominik, die ist eigentlich sowieso chancenlos, oder? Wie siehst du das?
Ich glaube es eigentlich auch, obwohl natürlich der Titel wahnsinnig attraktiv klingt. Niemand ist gegen Biodiversität. Also außer natürlich die Grünen, die für den Wolf und für den Luchs sind, die wunderschöne Rehli die ganze Zeit fressen. Das ist ja wirklich ein Biodiversitätsskandal, wo die Grünen nie davon reden. Aber item, der Titel tönt gut. Und vor allem hat man jetzt auch jahrelang hat man eine Biodiversitätskrise angeredet, oder? Und wenn du genau schaust bei der Initiative, das ist schon noch lustig, sie reden immer davon, ein Drittel der Arten in der Schweiz sei bedroht oder ausgestorben. Und wenn du dann genau fragst, dann sagen sie immer, ja, eben, das sind irgendwelche Arten, die man plötzlich auf die rote Liste nimmt. Das heisst, es ist ein rein statistischer Effekt, der die Biodiversitätskrise anrät oder anrechnet. Oder? Dass Arten aussterben und neu entstehen und einwandern, das ist eigentlich etwas ganz Normales. Und wir, seit Darwin wissen wir, wie das heisst. Das heisst Evolution.
Ja, Migros war ja früher eigentlich fast eine nationale Institution, nicht eine normale Firma. Jetzt ist diese Firma ein bisschen in der Krise und verkauft relativ viel Teil. Was ist da das Neueste, Dominik?
Ja, es ist der zweite Einschnitt. Vor 3 Wochen hat man bereits 150 Angestellte bei der Supermarkt AG die Entlassung ausgesprochen. Jetzt geht es um die Mikroindustrie. Der Mediamarkt übernimmt M Electronics. 20 von den 37 Fachmärkten werden verkauft. Auch in anderen Fachmärkten, also die Filiale, wird zusammengestrichen. Weitere Töchter von der Migros sollen folgen. Da geht es um Mikasa, um Bikeworld, Do-It und Garden. SportX ist man schon am Verkaufen. Also das ist ein richtiger, brutaler Umbau. Die ganze Strategie, die Migros hat, nämlich eben in verschiedenen Themenläden, oder? Also für Elektronik, für Haus, für Bau und Hobby und so weiter Präsenz zu sein, die ist offensichtlich gescheitert.
Genau, und das ist ja auch, eben, Migros ist eigentlich ein Unternehmen gewesen, das dann alles gemacht hat. Migros Bank, dann hat es noch Migros gegeben, dann hat es eben M-Electronics, man hat wirklich das Gefühl gehabt, von der Wiege bis zur Bar begleitet dich Migros, du kannst alles bei der Migros kaufen, es ist wie eine Art eine doppelte Schweiz gewesen, die gemacht haben, hat sicher mit der Geschichte zu tun vom Tutti. Der Tutti, wo eben zuerst, also der Duttweiler, der Gründer von der Migros, zuerst als Querulant und Dissident praktisch verfolgt worden ist, weil er tiefe Preise gemacht hat und deswegen nachher faute de mieux hat müssen die Industrie aufbauen. Das ist immer eine interessante Geschichte. Hat die Industrie nur müssen aufbauen, weil zum Beispiel die Schweizer Jockey-Industrie hat den Migros nicht wollen liefern, weil sie gesagt haben, die tönt da die ganze Preise vernichten. Also es ist eigentlich traurig. Es ist eine ganze Epoche, die jetzt zu Ende geht. Mich beschäftigt, weiß nicht, was du hast, aber zum Beispiel Do It Yourself, das finde ich ganz schade, das wollen sie jetzt verkaufen. Und da muss ich sagen, da ist Migros, ich glaube, das haben sie das erste Geschäft, haben sie irgendwie Ende 60er Jahre oder 70er Jahre gemacht. Da sind sie sehr, sehr innovativ gewesen. Das war ja der erste Baumarkt gewesen in der Schweiz. Ja, es ist eine Epoche vorbei. Offensichtlich muss das jetzt Migros machen. Ich weiss nicht, was man da noch dazu sagen soll. Politisch ist das Thema nicht, weil Migros ist schon lange nicht mehr ein politischer Faktor, wie es früher natürlich war mit einer eigenen Partei. Das haben sie ja dann auch noch gehabt.
Ja, klar, das ist heute nicht mehr der Fall. Aber es ist natürlich schon so, die Migros hat sich wahrscheinlich ein bisschen verrechnet, insbesondere auch mit der ausländischen Konkurrenz. Also gerade im Thema Bau und Hobby, da sind natürlich ausländische, viel grössere Player sind in die Schweiz gekommen und das ist an sich gut. Es gibt nicht zu wenig so Läden, wo du kannst Schraubenzieher und Bohrmaschinen posten. Also das gibt es überall zu machen. Und offenbar, dann spielt bei diesen Sachen spielt dann extrem eine Rolle. Wie gross bist du, wie günstig kannst du deine Sachen einkaufen. Und das war Migros offenbar ein kleiner Player. So, ich kann mir es nicht anders erklären.
Das stimmt sicher, aber gleichzeitig habe ich auch, ich weiß nicht, wie es du siehst, ich habe immer jetzt ein bisschen das Gefühl in den letzten 10, 15 Jahren, sie sind ja nicht mehr sehr innovativ gewesen. Also Migros hat sich fast nicht bewegt, es ist nichts Neues passiert, es ist nichts, früher ist eben, Migros ist wirklich eine innovative Firma gewesen, hat auch die ersten Selbstbedienungsläden eingeführt in der Schweiz in den frühen 50er Jahren. Also das ist wirklich wahnsinnig gewesen, wo sie überall der Pionier gewesen sind und meistens, indem sie einfach geschaut haben, was in Amerika läuft. Und da haben sie, glaube ich, in letzter Zeit auch nicht mehr gemacht. Also wenn man einfach schaut, zum Beispiel auch Supermärkte, ob man jetzt ja schaut in Frankreich oder in Amerika, das sind so wunderschöne Supermärkte, das kann man von der Migros so eigentlich nicht mehr sagen. Gut, schauen wir weiter, wie das geht. Ein ganz anderes Thema, das uns natürlich immer wieder freut, sind Erben. Linke Erben, die ein schlechtes Gewissen haben. Um was geht's?
Ja, es geht um die Marlene Engelhorn. Sie ist 31, hat Millionen, ich weiß nicht genau wie viel, Millionen geerbt, weil ihre Eltern, ihre Firma Böhringer Immelheim, 1997 an Hoffmann Laroche verkauft haben. Sie kämpft seither für die Einführung von Erbschaftssteuern, weil sie eben sagt, sie hat eigentlich gar nicht, sie hat eigentlich gar nicht für den Wohlstand da. Sie kämpft für höhere Steuern generell. Und sie hat jetzt, das finden wir gut, sie hat 25 Millionen Euro, hat sie ja 80 verschiedene Organisationen verschenkt, die die soziale Ungleichheit sollen bekämpfen. Sie hat einen guten Rat für Rückverteilung ins Leben gerufen. Dort hat man per Los 50 Bürger im Alter von 16 bis 85 repräsentativ aus der österreichischen Bevölkerung ausgewählt. Und die haben dann gesagt, wer von dem Geld sagen soll beglückt werden.
Genau, gut. Das ist einfach eben, es ist das alte Thema. Die gute Frau Engelhorn hat natürlich überhaupt nichts aufgebaut in ihrem Leben, sondern eben sehr viel geerbt und deswegen ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber das schlechte Gewissen kommt meiner Meinung nach eher davon, eben, dass sie nichts daraus gemacht hat und dass sie es jetzt einfach verschenkt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, vielleicht hätte sie auch noch ein bisschen intelligentere Investitionen können mit dem machen. Man kann ja mit Geld kann man so viel Intelligenz machen. Man kann ein Start-up finanzieren, man kann überall Geld verteilen, aber dass man ausgerechnet das Geld muss denen verteilen, wo eigentlich so, das System, das einem selber so reich gemacht hat, wollen kaputt machen, das ist mir eigentlich schleierhaft. Aber da können wir nichts machen. Wir gehen ja zum letzten Thema.
Na gut, noch etwas noch. Oder ja. Das Absurdeste finde ich ja, dass sie sich eigentlich für mehr Steuern einsetzt, aber ihr Geld müsste sie ja konsequenterweise müsste sie ja dann dem Staat überweisen, also der österreichischen Republik. Aber nein, das macht sie eben nicht. Und das zeigt mir, dass sie eben nicht konsequent ist. Oder? Sie hat letztlich ihr eigenes Konzept, das sie politisch fordert, für sich privat nicht durch.
Ja, und das ist ja der Witz, oder? Das ist nämlich genau das, natürlich als Mäzen oder als eben als Erbe ist natürlich viel schöner, wenn nachher sehr viele Leute einem dankbar sind und man kann sich dann auch ein bisschen prominenter darstellen und so weiter. Und das finde ich ja gut. Wir sind ja extrem für private Charity und Mäzenatentum. Das finden wir alles sehr gut. Aber dann sollte man sich nicht für höhere Steuern einsetzen, weil das könnte man, wie du sagst, einfach das Geld dem Staat geben. Aber das würde sie ja auch nicht, weil dann würde niemand davon reden. Dann würde niemand sie beachten. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Der Nemo, der hat gestern einen Empfang in Biel. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, Biel hat Nemo gefeiert. Wenn man endlich zu Hause schreibt, SRF, er lässt sich in der Heimatstadt feiern. Man sieht ihn dort mit einer, ich weiß gar nicht genau, es ist zwar gestern der erste Sommertag gewesen, aber es ist eine pinkige Ohrenklappe. Ja, das gehört wahrscheinlich jetzt dazu und man muss das so zeigen. Wir haben ja gestern schon, habt ihr bei Bern einfach festgestellt, es gibt gar keinen Nemo-Effekt und auch in Biel ist da davon nicht wahnsinnig gewesen. Aber klar, die Stadt, die sonst nicht wirklich viel zu feiern hat, die ist stolz, dass sie da einen Sänger hat, der den European Song Contest gewonnen hat.
Genau, und da tun wir ja gratulieren, da haben wir eine Freude, das ist eine riesen Leistung. Auch musikalische Errungenschaft auf jeden Fall. Das ist ein grosses Talent. Der Nemo, die Leute, die jetzt zuhören, merken wahrscheinlich, wir tönen den ja immer noch als Mann bezeichnen, obwohl er findet, er sei non-binär. Das heisst, weder Mann noch Frau noch irgendetwas, sondern eben etwas Unbestimmtes. Und das ist ein das Problem, wenn es eben halt etwas total Unbestimmtes ist und es gibt nicht so wahnsinnig viele Leute davon, dann tut sich halt Sprachentwicklung nicht so schnell dem anpassen. Deshalb wollen wir jetzt auch hier nicht neue Wörter erfinden. Wenn dann der Nemo es schafft, dass irgendwie 3-4 Millionen Leute in der Schweiz non-binär sich sehen, dann wird die Sprache sich automatisch daran anpassen. So ist die Sprachentwicklung, die kann man nicht von oben steuern. Das ist mal das eine. Und das Zweite, was ein bisschen, meiner Meinung nach also wirklich einem sauer macht. Ich meine, der Nemo tritt ja überall auf, eben als Non-Binären, als Minderheit, als Angehörige von einer Minderheit, von einer sehr kleinen Minderheit, das ist alles okay. Verlangt für sich Respekt, verlangt für sich Inklusion. Wenn es um andere Minderheiten geht, interessiert es ihn nicht. In Malmö hat er sich überhaupt nicht interessiert, für das Schicksal von der israelischen Sängerin, hat sich sogar, meiner Meinung nach, verlügen lassen, hat da gar nicht gross wollen, mit ihr zu tun haben. Und jetzt muss man sagen, jetzt wird er da also in Biel gefeiert. Und was sieht man denn in Biel hinter der Bühne, wo der Nemo auftreten ist? Da sieht man hinter einem Haus noch ein schönes Plakat. «No Pride in Genocide». Das ist doch einfach unglaublich, dass Leute, wo homosexuell sind oder non-binär und so weiter, wo wirklich einer Minderheit angehören, wo nur im Westen, könnt ihr friedlich, absolut in Sicherheit leben, aber in Gaza könnt ihr das nicht. Und ihr könnt es auch nie nicht in einem muslimischen Land. Ihr werdet dort, wenn es schlimm kommt, werdet ihr getötet. Im Iran werdet ihr sogar von Hochhäusern runtergerührt. Wie kommt ihr auf die Idee, Pride in Genocide zu plakatieren? Und wie kommt der Nemo auf die Idee, auf das nicht einmal einzugehen, sich zu feiern lassen vor so einem Plakat? Es ist eine Schande, es ist peinlich. Man kann den Nemo politisch sicher nicht ernst nehmen. Ist ein grosser Musiker, aber ist noch ein bisschen jung, offensichtlich, um die politischen Zusammenhänge so darzustellen, wie es irgendwo dem würde entsprechen, was er sonst selber für sich selber auch in Anspruch nimmt.
Ja, das ist das grosse Problem. Und er hat ja jetzt eigentlich Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Er hat auch Berater, die ihm sagen, du bist jetzt ESC-Gewinner, tu dich auf das ein bisschen achten. Tu dich nicht vereinnahmen lassen für so Gugus und Gagas. Das ist einfach ein Blödsinn. Aber offensichtlich gehört das eben zum Programm von dem Nemo und nehmen wir zur Kenntnis. Aber es führt dazu, dass man ihn eben nicht gleich ernst nehmen kann, wie wenn er sich doch ein bisschen von einer erwachsenen Seite zeigen würde.
Genau, Pride in Genocide. Da muss man nicht mehr viel sagen. Nemo ist politisch meiner Meinung nach schon völlig erledigt. Muss man auch nicht mehr ernst nehmen. Gut, das war es von Bern einfach am 18. Juni 2024. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Könnt den nebelspalter.ch abonnieren. So können wir das weitermachen. Und zweitens, was auch immer wieder wichtig ist, wenn ihr nicht links seid, müsst ihr euch nicht entschuldigen. Das ist unser Motto. Und da geht es bei Bern einfach. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.